Beginn, zweiter Buch der Könige, Kapitel 3. Wir haben das schon am letzten Sonntag einmal zumindest angeschnitten. Wir gehen dann noch einmal daran. Und Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel. Joram, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel in Samaria im 18. Jahre Josaphats, des Königs von Juda, und der regierte 12 Jahre. Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, doch nicht wie sein Vater und seine Mutter, weil er den Gedenkstein des Baals beseitigte, den sein Vater gemacht hat. Doch hielt er fest an den Sünden Jerobiams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte, er wich von ihr nicht ab. Und Mesha, der König von Moab, war Schafzüchter und lieferte dem König von Israel 100.000 Lämmer und 100.000 ungeschorene Witter als Tribut. Und es geschah, als Ahab gestorben war, da brach der König von Moab mit dem König von Israel. Nun zog der König Joram in jener Zeit von Samaria aus und musterte ganz Israel. Und er ging hin und sandte zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen: Der König von Moab hat mit mir gebrochen. Willst du mit mir gegen Moab in den Kampf ziehen? Er sagte: Ich will hinaufziehen, ich bin wie du, mein Volk wie dein Volk, meine Pferde wie deine Pferde. Essen bis dahin. Joram war der wievielte Sohn Ahabs, der König war? Der zweite, weil der erste, wie hieß? Nein. Ahasja, das war der, nur 2 Jahre gelebt, also nur 2 Jahre König war. Hatten wir beim letzten Mal. Ahasja, dann hat er den Unfall. Und dann ist sein Bruder ihm nachgefolgt. Und es gibt eine interessante Aussage in diesen wenigen Versen über diesen Mann. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn, doch nicht wie sein Vater und seine Mutter, weil er den Gedenkstein des Baals beseitigte, den sein Vater gemacht hat. Es gibt Leute, die sind böse, aber nicht so böse wie andere. Und trotzdem böse, weil er nicht von den Sünden Jerobiams, des Sohnes Nebats, wich. Was war das für eine Sünde gewesen?
Er hat Israel verführt.
Wie denn?
Mühen zu opfern.
Ja, war das dieses Bild, was Sie sich aufgestellt haben, das ist hier der Tempel? Da sollt ihr hin und nicht nach Jerusalem?
Genau, er hat 2 Alternativen aufgebaut, um diesen Bruch mit dem Stamm Juda und Benjamin für immer zu zementieren. Es gibt ein Abweichen von Gott, das ist so schlimm, dass danach sämtliche Generationen in die falsche Richtung geführt werden. Es wäre doch schön, wenn man über den Joram sagen könnte, er tat nicht so böse wie seine Eltern. Und Punkt. Dann könnte man nämlich sagen, er tat, was gut war. Alleine dadurch, dass er in der Tradition seiner Vorfahren geblieben ist, ist über ihn das Urteil Gottes, er tat was Böses. Das, ihr Lieben, muss uns, also es kann uns schon schockieren. Das bedeutet nämlich, es gibt eine Umkehr weg vom Bösen, die trotzdem nicht ausreicht, um gut zu werden. Man ist weniger böse, aber man wird nicht gut. Und ich fürchte, dass es heute...
Das ist wie mit dem Alkoholiker, der aufhört zu trinken, aber der liegen.
Als Beispiel. Oder er sagt, ich saufe nicht mehr so schlimm, kein Schnaps mehr, nur noch Bier. Oder er legt eine Sucht beiseite und behält die nächste. Es gibt viele solche Sachen und ich fürchte, dass es heute Millionen Christen gibt, die vom Allerbösesten lassen und trotzdem nicht gut werden, weil sie in der Verführung bleiben. Mir ist gestern ein kurzer Videoclip zugeleitet worden, also über einen Mann Gottes, der nimmt Stellung zu dieser Aktion Deutschland betet. Ich habe einen inneren Abstand zu solchen großen Aktionen, in der Regel. Und als ich mir das angehört habe, habe ich verstanden, warum. Es waren ja berühmte Leute, das war unter der Schirmherrschaft von Markus Söder. Und es ist einer von den Kelly Family mit in diesem Team gewesen, und ich weiß nicht wer noch. Und dieser Mann, der dazu Stellung nimmt, hat gesagt, ich höre schon meine Kritiker, die sagen, man kann doch einmal seine ganzen theologischen Bedenken beiseite stellen und einmal dankbar sein, dass überhaupt Leute zusammenkommen, um zu beten. Und es sind immer 100.000 zusammen gewesen, die für Deutschland gebetet haben. Und dann hat er eine Stelle zitiert, wenn mein Volk umkehrt, und dort wird geschrieben, dann will ich hören. Zack. Und er sagt, wenn ich das lese, was dort bei diesem Deutschland betet, für Statements gegeben worden sind, dann ist das Erste, dass der Leiter dort gesagt hat, das war also Herr Harder, der das Gebetshaus in Augsburg leitet, ich lade alle ein zum Beten, aus allen Konfessionen und aus allen Religionen. Und es ist die Frage wirklich, zu wem betet man? Und das Zweite, was er sagt, es gibt in dieser ganzen Veranstaltung nicht ein einziges Mal, kommt das Wort Jesus vor. Und das ist die nächste Frage. Was bete ich, wenn nicht im Namen Jesu? Wie soll ich dann auch hörlich beten? Und das Dritte, es gibt ein Schuldbekenntnis, wir kehren um von Antisemitismus und ich sag mal den paar wenigen Dingen, die im Moment gerade politisch korrekt sind. Kein Wort von Abtreibung, Christenverfolgung und solche Dinge. Kein Wort von der Umkehr bis zu Gott hin. Wir haben das beim Propheten, ich denke beim Propheten Amos, das, wo Gott sagt, ich habe dich geschlagen und dennoch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt. Und er sagt das ein zweites Mal, er zählt alles auf, womit Gott geschlagen hat. Und dennoch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt, das ganze fünfmal. Es gibt also eine Umkehr, die aber nicht bis zu Gott hingeht. Und über dem Leben dieser Menschen bleibt das Wort, ihr tat das Böse. Und deswegen empfehle ich, dass wir an dieser Stelle in zwei Richtungen kommen. Erstens, was haben wir von unseren Eltern direkt übernommen? Es ist so, das weiß inzwischen jeder Mensch, auch die Psychologie und die Soziologie, ist, dass wir nicht nur das Positive lernen, was unsere Eltern, wenn sie normal, zu erziehen versuchen, den Kindern bewusst weitergeben, sondern dass wir auch negative Dinge übernehmen. Aber jedes Kind hat ein Gespür dafür, was falsch ist. immer hundertprozentig. Die Situation treffen. Gerade wenn wenig geredet wird, dann dauert das auch sehr lange oder es ist sehr schwierig, solchen Dingen auf den Grund zu gehen. Aber es gibt Sachen, die offiziell gemacht werden. Das war das, was Ahab gemacht hat, nämlich seiner Frau zu gefallen, ein zusätzliches Verehrungszeichen für den Baal zu setzen. Und das zerstört nicht der erste Sohn, aber der zweite, der ihm nachfolgt, der dritte. Das ist das Verdienst dieses Joram. Und dann gibt es eine zweite Sache. Die hat er nicht nur mit der Muttermilch eingesogen, die ist schon zur Kultur im Volk Israel geworden. Nämlich die Sünden Nebats. Also die Sünde Jerobeams, der Sohn des Nebats. Und diese Sünde war, gegen Gottes ausdrückliches Gebot eine Stätte oder in dem Fall sogar zwei Städten zu bezeichnen, an denen das Volk opfern sollte. Das war äußerlich wie das, was Gott durch Mose geboten hat. Aber es war nicht das, was Gott durch Mose geboten hat. Das Volk sollte zusammen sein. Das Volk sollte an dem Ort, den Gott sich erwählt hatte, ihm dienen. Und das waren Jerusalem. Und diese kulturelle Unterschied wird diesem Joram zum Verhängnis und seinem ganzen Volk. Und deswegen empfehle ich, dass wir zusätzlich zu den Sachen, die offensichtlich aus unseren Herkunftsfamilien in unser Leben gekommen sind und die Gott nicht gefallen, dass wir auch einmal sorgfältig untersuchen, ob es einfach traditionell Dinge gibt, die mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmen. Dieser Mann hat es nicht hingekriegt. Und deswegen bleibt das Urteil Gottes auf ihm. Und dann gibt es diese interessante Situation. Das war ein, was soll ich sagen? Es war eigentlich ein friedlicher Geselle. Das war kein, es war keiner wie andere Könige Israels, die sich aktiv gegen die Könige von Juda gestellt haben. Es war also keiner, der seine, wenn das mal so, Mitbrüder bekämpft hat. Das war einer, der Frieden gesucht hat. Und kommt dazu, dass Josaphat eine besondere Nähe zum Hause Ahab hatte. Welche denn? Das haben wir letztes Mal schon angedeutet.
Eine Tochter von
ihm. Es gab also eine verwandtschaftliche Beziehung, nicht Josaphat selber, sondern sein Sohn hatte eine Tochter Ahabs genommen. Das heißt also, Joram bittet den Vater seines Schwagers, dass er ihn unterstützt. Und es geht gegen den König von Moab. Und sie einigen sich, und das war, weil er der Jüngere war, hat er den Onkel, so nenne ich mal, Josef hat auch gefragt und hat gesagt, welchen Weg sollen wir denn gehen? Also wie wollen wir dorthin kommen? Und Josef hat bestimmt und sagt, durch das Gebiet Edoms, das ist also östlich des Jordan im heutigen Jordanien, ziehen die nach Norden. So zogen der König von Israel, Vers 9, und der König von Juda und der König von Edom aus. Als sie nun einen Umweg von 7 Tage Reise gemacht hatten, gab es kein Wasser mehr für das Heer und für das Vieh, das in ihrem Gefolge war. Da sagte der König von Israel, das ist diese Joram, wehe, der Herr, und da steht tatsächlich Jahwe, hat diese 3 Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Er ist in der Tradition seiner Vorfahren in der Verehrung fremder Götter und hat trotzdem ein Gespür für Gott, aber ein ganz besonderes. Welches? Kann man bis heute beobachten. Bei vielen Leuten, die gläubig sind, ohne in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus zu stehen.
Der andere ist schuld oder
nee. Gericht oder wenn so. Etwas schief läuft, wird es Gott in die Schuhe geschoben. Also man erwartet nichts Gutes von ihm. So möchte ich das mal kurz sagen. Bis heute, ihr Lieben, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Bis heute hat sich diese Haltung niemals geändert. Das nämlich Menschen, die keine persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott pflegen, die also Jesus Christus nicht als ihren Herrn haben, von vornherein damit rechnen, dass Gott nichts Gutes für sie hat. Sich immer dann an Gott erinnern, sogar seinen Namen in den Mund kriegen, wenn Dinge nicht so laufen, wie sie erwartet. Das heißt also, Gott beschuldigen. Das ist ein wichtiges Kriterium, dass wir selber nicht in diese Haltung hineinkommen, weil uns gesagt ist, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Glauben heißt die Erwartung, dass Gott Gutes tut. Das kann also ein Hilfeschrei sein. Das kann durchaus mit Verzweiflung gemischt sein. Ich erinnere zum Beispiel an den sinkenden Petrus. Herr, rette mich. Reicht, um die Hilfe des Herrn zu aktivieren. Und Jesus ergriff ihn bei der Hand und sagte, für Kleingläubiger, was sagt er so? Hat ihn nicht gelobt und gesagt, hat er gut gemacht. Wärst weitergekommen, wenn du einfach weiter auf mich geguckt hättest, statt auf die Wellen. Sondern er rügt ihn. Was zweifelst du? Das kann durchaus sein, dass Gott uns zurechtweisen muss. Aber ohne diese Erwartung, dass Gott hilft, ist es nicht möglich, ihm zu gefallen. Das, was wir vorhin als Zeugnis gehört haben, dass egal welche Situation es ist, wir ihn anrufen dürfen. In der Erwartung, dass, weil wir sein sind und weil das Werk, in dem wir stehen, sein ist, er auch Gutes wirkt. Und das nimmt nicht die Verantwortung von uns, uns zu bewegen und aktiv zu sein. Aber ohne diese Erwartung ist es unmöglich, Gott zu gefallen oder von ihm was zu kriegen. Josaphat aber sagte, ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir den Herrn durch ihn befragen können. Der Glaubende hat nicht für alles selber die Antwort, aber er weiß wenigstens den Weg, wie er zur Antwort kommt. Wir sind begnadigte Leute, weil Gottes Geist auf uns ist. Damals war der Geist Gottes 3 Menschengruppen vorbehalten. Den Priestern, den Propheten und den König. Eigentlich hätte Josaphat durchaus selber Gott fragen können. Das macht er nicht, es wird uns hier nicht berichtet, warum. Ich denke, weil er ein Gespür dafür hatte, dass er nicht so eng mit Gott in Verbindung ist. Er war mit Ahab schon eng, jetzt war er mit seinem Sohn eng. Dann waren sie unterwegs, in den Krieg zu ziehen, was ihnen eigentlich gar nichts angegangen war. War also keine Verteidigung für Josef. Aber zumindest weiß er, wen er zu fragen hat. Das ist keine Schande, wenn wir keine Antwort von Gott selber haben, dass wir Männer Gottes um Rat fragen. Da antwortete einer von den Dienern des Königs von Israel und sagte, das ist das nächste Interessante. Mitten in diesem götzendienerischen Umfeld gibt es Leute, die Gott wirklich kennen. Das war bei Ahab schon so. Da waren 7000, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt hatten. Und der Hofmarschall des Königs, also der, heute würde man vielleicht sagen, der Kanzleramtsminister, Batja, hatte selber Männer Gottes versteckt, um sie vor Isebel zu retten. Und hat sich natürlich dann nicht exponieren wollen und sich nicht zeigen wollen, als Elia ihn beauftragt, zum König zu gehen und sagen, Elia, lässt dir sagen. Und das heißt ja vorneweg, der König hatte diese 3 Jahre, wo es nicht geregnet hatte, jedes Land durchzogen und die umliegenden Könige schwören lassen, dass ihm keiner Asyl gegeben hat. So ist auch hier neben Joram jemand, der weiß, wie Gott zu erreichen ist. Und er sagte, Elisa ist hier der Sohn des Schachat, der Wasser über Elias Hände goss. Das heißt, der dem Elia gedient hat. Oder von ihm gelernt hat, könnte man sagen. Und Josaphat sagte, das Wort des Herrn ist bei ihm. Da gingen der König von Israel und Josaphat und der König von Edom zu ihm. Nein, da wird ein richtiger Heidenkollege mit zu dem Mann Gottes gelotst. Und Elisa sagte zum König von Israel, was habe ich mit dir zu tun? Geh doch zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Ich sage das mal für die unter uns, die selber eine prophetische Berufung haben. Scheut euch nicht vor klaren Worten. Eigentlich ist das doch eine zutiefst respektlose Anrede an einen Politiker, oder? Da kommt einer, stell dir mal vor, heute, da schickt Frau Merkel, oder geht vielleicht sogar Frau Merkel selber, oder wenigstens schickt sie einen von ihren Mitarbeitern, vielleicht ein Kollege, weiter bekannt ist als Christ, zu dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und hat eine Anfrage, der würde ihr so antworten. Das sagt uns etwas über die prophetische Qualität des Vorsitzenden unserer Bischofskonferenz. Und deswegen sage ich euch heute, wenn ihr Gott ernst nehmt, scheut euch nicht vor klaren Worten. Das heißt nicht, dass man respektlos oder gar unhöflich ist. Aber das, was Elisa klarstellt von Anfang an, was habe ich mit dir zu tun? Geh zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Das gibt diesem Mann, Joram, die Chance, nicht nur das Standbild des Baal beiseite zu bringen, sondern auch diesen ganzen Irrlehrer der das Volk immer noch unterworfen ist. Das macht er natürlich nicht. Er antwortet und sagt, nein, der Herr hat doch diese drei Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Das heißt, er hat immer noch den Vorwurf gegen Gott. Er hat ja nur Schlechtes, nur Schlimmes. Nicht nur für mein Leben, sondern auch noch für alle, die mit mir zu tun haben. Das sagt Elisa, so wahr der Herr der Herrscherin lebt, vor dem ich stehe, für wahr, wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehme, so würde ich dich weder anblicken noch beachten. Das ist dann wirklich schon sehr respektlos. Das kann man fast nicht noch toppen. Ganz vulgär ausgedrückt hat, sie würde nie mit Hilfe machen. Aber das ist nicht der Schwerpunkt der Botschaft, sondern wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehmen würde. Das heißt, wenn du nicht einen Gläubigen an deiner Seite hättest, würdest du gar keine Angst kennen. Wenn Jesus uns sagt, dass wir Licht dieser Welt und Salz der Erde sind, und wenn wir von Abraham wissen, dass 10 Gerechte das Verderben über Sodom und Gomorra und die 2 anderen Städte aufgehalten hätte, dann zeigt das ungefähr an, welchen Stellenwert ein Mensch in dieser Welt hat, der Gott wirklich gehorchen. Nochmal. Es muss uns klar sein, dass wir unseren Glauben nicht nur für uns selbst haben, sondern jeder Gläubige hält das Böse zurück, und zwar mindestens im Faktor 1 zu 1000, und wenn es 2 sind, 1 zu 10.000. Wird einer von euch nicht 1000 Jahre und 2 10.000. Wenn also eine Gemeinde zusammensteht, hat sie eine enorme Kraft, Böses zu verhindern. Wir sollen uns nicht dieser Welt gleichförmig machen. Und an anderen Stellen heißt es, dass wir keine Gemeinschaft haben sollen mit Menschen des Bösen. Aber selbst wenn einer nicht auf diesen Rat Gottes achtet, hat das eine segensreiche Wirkung auf denjenigen, der an der Seite ist. Wir werden später noch lesen, dass solche gefährlichen Situationen sind, dass also gläubige Leute, dass Männer Gottes, die sich in die falsche Gemeinschaft geben, ihr eigenes Leben dabei einbüßen können, wenn sie nicht von Gott zu irgendwelchen besonderen Werken gerufen werden. Deswegen sollen wir uns hüten, uns mit Bösen eins zu machen. Aber wir sollen wissen, wenn wir es denen gemacht haben, halten wir selbst vor, noch den Zorn Gottes auf. Dieser Rat des Josaphat rettet tatsächlich das Heer Israels und Judas und Edoms. Der wusste, wo die richtige Adresse für die Antwort Gottes ist. Und das hält diese Katastrophe, mit der Joram gerechnet hat, tatsächlich auf. Wenn die also 7 Jahre durch die Wüste, 70 Tage durch die Wüste geirrt sind und dabei alles aufgebraucht haben, heißt das tatsächlich, die waren kurz vor dem Verlust. Es gab also nicht noch große Reserven. Und dann sagt der Prophet weiter, und nun holt mir einen Seitenspieler. Und es geschah, als der Seitenspieler spielte, kam die Hand des Herrn über Elisa. Das ist wieder eine merkwürdige Sache. Warum das? warum nicht ein Klavier?
Klavier ist auch ein sehr gutes Instrument. Eigentlich wurscht. Gab es damals noch nicht.
Natürlich gab es noch kein Klavier. Und das durch die Wiese zu schleppen.
Zu schleppen. E-Piano. Nein, wir hatten das in der Bibel schon gehabt, dieser Punkt. Weil.
Ich glaube nicht, dieser Punkt. Ich denke, ihr habt diese Geschichte, wo Josef hat.
Nee, mit dem Seitenspieler.
Okay, und?
Ja. Na, weil Elia stand da vor den ungläubigen Leuten, und gesagt, ich hole jetzt mal Musik, um ihr Gottes Geist wirken zu lassen. So hat es lange am Buch.
Kann man das vielleicht verbinden auch mit dem Psalm, den wir heute gelesen haben?
Mit Kantate? Bestimmt. Aber ich denke, es hat wirklich mit dieser Situation zu tun, wenn wir klar reden mit Menschen, und er hat sehr klar geredet, sind unsere Ohren nicht auf Hören eingestellt. Da haben auch Propheten ihre Grenzen. Wirklich. Auch Propheten sind normale Menschen. Und wenn er in dieser harten Auseinandersetzung mit anderen Menschen steht, mit Bösen, denen er Klartext und Widerstand entgegenbringen muss, dann ist gleichzeitig nicht so sein Ohr offen, wie, ich sag mal, wenn ich in einem Beratungsgespräch bin und höre mir die Geschichte von jemandem an, der Rat sucht, und ich kann nebenbei hören, was Gott mir dabei sagt. Weil Joram kam nicht, um beraten zu werden. Er kam, um Gott Vorwürfe zu machen. Er kam nicht als jemand, der etwas hätte empfangen können. Josaphat kam als solcher. Und damit ist, wie soll ich sagen, der Empfang gestört. Ja, das ist so, als willst du einen Radiosender auswählen und du hast ganz eng daneben einen anderen. Und du musst genau suchen, um dazwischen die Stimme rauszuhören, die du hören möchtest. Und als der Seitenspieler spielte, kam die Hand des Herrn über. Ja, es ist nicht, kam ein Engel Gottes zu ihm, kam nicht die Stimme des Herrn, die Hand des Herrn über ihn. Es ist auch wieder nicht genau beschrieben, was das heißt. Bestimmt kam er nicht so. Eher so. Und er sagte, so spricht der Herr. Das ist eine interessante Sache. Gott redet, indem die Hand auf einen Menschen kommt. Wie denn? Wir haben einigermaßen eine gute Beziehung, außer morgens werden wir weg. Wenn die Hand, meine Hand auf ihn kommt, dann kann er sich sofort war immer noch an Dinge geredet hat, zum Beispiel in den Gottesdienst immer ein Notizbuch mit sein. So ist das auch, wenn Gottes Hand auf uns kommt. Wenn Gott uns nahe kommt, erinnert er uns an das Reden in unserem Leben. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Ich habe das in diesen Tagen, alle gestern, meine Tochter hat einen interessanten Traum gehabt. Und der hat mich gelehrt. Der hat eine Situation für mich klar gemacht, in der ich eine falsche Haltung hatte. Weil ich einen Bibelvers in meinem Gedächtnis habe, den der Traum einfach erweitert hat. Und so stelle ich mir das vor. Die Hand des Herrn kommt auf ihn und er kann sagen, was Gott ihm sagt. Gott hat also sehr unterschiedliche Arten, wie er mit Menschen kommuniziert. Und in diesem Fall ist das Seitenspiel der äußere Auslöser. Und ich denke, also deswegen kann ich gut meine Tochter nachvollziehen, wenn sie uns vorhin dieses Lied weitergegeben hat. Das ist genau dieser Punkt, dass die Musik unser Herz berührt und uns erinnert an das, was Gott sagt oder tut oder will. Rechnet damit, dass wir im Gottesdienst, wenn wir Lobpreis hören oder sogar gemeinsam Gott preist, dass Gott dann zu uns redet. Ich sage euch mal ein Geheimnis. Warum sitze ich gerne noch drüben, wenn wir gepriesen werden? Das ist die Zeit, wo ich höre. Wirklich. Wenn die Türen offen sind. Am Anfang des Gottesdienstes, wenn ich hier drinnen bin, bin ich in Beziehung zu den anderen. Wenn ich aber drüben sitze und höre diese Musik, höre den Lobpreis, redet Gott zu mir. Und diese Situation so dürfen wir erwarten. So wie das bei diesem Propheten war, handelt Gott bis heute auch in seinem Volk. Und er sagte, so spricht der Herr, macht das und jenes. Und es geschah morgen zur Zeit, da man das Speiseopfer ziehe, da kam Wasser aus der Richtung von Edom her und das Land füllte sich mit Wasser. Das Problem war gelöst. Sie waren am Verdursten und sie hatten auf Gottes Weisung hin Buben gemacht und die waren alle vollgelaufen am nächsten Morgen. Und damit war ihre Verdurstungsangst vorbei, ohne dass es bei ihnen selber regnet. Es hat woanders geregnet und wer das kennt, man kann das im Internet manchmal sehen, in diesen Wüstengegenden, da kann es so extrem regnen, dann läuft innerhalb von Minuten, laufen Ströme von Wasser einfach weg, weil der Boden das auch nicht aufnehmen kann und sammelt sich. Und das ist doch passiert. Und am Ende haben sie miteinander den Sieg. Jesus, du hast uns gerufen, dass wir in deiner Gemeinschaft sind, dass wir deine Boten sind, dass wir Menschen sind, die du gebrauchst, um das Wort Gottes weiter zu sagen. Stärke uns darin, um deines Wortes und um deines Heiligen Namens zu werden. Amen. Amen.